SWR 2 aktuell.
Am Samstagmittag mit Pascal Lechler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Das sind unsere Themen. Milliardenprogramm, die möglichen Koalitionäre haben viel vor. Die Frage ist nur, wie sich die Ampelwünsche finanzieren lassen. Und ein 85-Jähriger auf dem Sprung zurück in ein Staatsamt. Silvio Berlusconi strebt wieder in die Politik. Aber unser Aufmacherthema ist die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Sie hat erstmals seit Mai wieder den Wert von 100 erreicht. Gestern hatte das Robert-Koch-Institut die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch mit 95,1 angegeben. Ja, das wird die Diskussion über Corona-Schutzmaßnahmen und die sogenannte epidemische Lage noch mehr anheizen. Städtetagspräsident Jung hat bereits vor einem Flickenteppich bei der Bekämpfung der Pandemie gewarnt, es müsse weiter einen bundeseinheitlichen Rahmen im Kampf gegen Corona geben. Das sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Funke-Zeitungen. Ginge es nach ihm, würde die epidemische Lage von nationaler Tragweite beibehalten werden. Doch die will Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU ja bekanntlich nicht über den 25. November hinaus fortsetzen. Und dieses Vorhaben hat er heute im Deutschlandfunk nochmals verteidigt. Birte Sönnigsen.
Die Maskenpflicht, Kontaktbeschränkung oder die Pflicht, sich nach dem Urlaub testen zu lassen. Die epidemische Lage ist die Grundlage für viele Einschränkungen der vergangenen Monate. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht sich weiter dafür stark, dass der Bundestag die epidemische Lage nicht noch einmal verlängert. Für Spahn bedeutet das aber nicht das Ende aller Corona-Maßnahmen. Auch im Herbst und Winter will der Gesundheitsminister auf 3G-Regeln und die Maskenpflicht setzen, erklärt er im Deutschlandfunk. Aber
was aus meiner Sicht aber eben wegfallen kann, sind die besonderen Befugnisse, die zum Beispiel ich habe als Bundesminister für Gesundheit. Ich könnte per Verordnung Regelungen des SGB V, das ist die gesetzliche Krankenversicherung, außer Kraft setzen oder ergänzen. Das war auch wichtig, flexibel sein zu können in der Pandemie. Aber das jedenfalls ist jetzt in dieser Phase so nicht mehr notwendig.
Jens Spahn selbst hätte diese Befugnisse wohl ohnehin nicht mehr lange. Ab Dienstag wird er nur noch geschäftsführend im Amt sein. Während SPD, Grüne und FDP über eine neue Regierung verhandeln, kommt der neu gewählte Bundestag am Dienstag zum ersten Mal zusammen. Sollte der Bundestag in den nächsten Wochen dem Vorschlag des Gesundheitsministers folgen und die epidemische Lage nicht verlängern, bräuchte es eine neue gesetzliche Grundlage, etwa für die Maskenpflicht oder 3G-Regelung. Darüber haben auch die Länderchefinnen und Chefs beraten. Sie fordern weiter einheitliche Regeln für den Corona-Herbst und Winter. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller wünscht sich,
dass die Bundesregierung, die alte und der neue Bundestag, der sich am Dienstag konstituiert, hier nochmal sich diesem Thema zuwendet und für uns eine Grundlage für unser Handeln schafft. Das ist uns besonders wichtig.
Der Bund könnte für die gesetzliche Grundlage sorgen. Jens Spahn spielt den Ball aber zu den drei Parteien, die gerade über eine neue Regierung verhandeln. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will in dieser Übergangszeit nach der Wahl eine möglichst große Mehrheit im Bundestag finden, um den weiteren Kurs im Kampf gegen die Pandemie zu regeln. Jens Spahn weist darauf hin, dass dies aber auch die Länder selbst machen könnten.
Was natürlich auch geht, ist, dass die Landtage, auch das ist ja parlamentarisch dann verankert, eben ihren Landesregierungen die entsprechenden Befugnisse geben. Sie hängen nicht ausschließlich an der epidemischen Lage.
Ohne bundeseinheitliche Regelungen befürchten einige einen Flickenteppich. Dazu gehört auch der Präsident des Städtetages, Burkhard Jung. Er fordert, dass die epidemische Lage verlängert wird oder es eine Übergangsfrist gibt, damit die Länder auch im Winter Regeln wie die Maskenpflicht in Innenräumen vorgeben können. Die 7-Tage-Inzidenz steigt inzwischen zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder auf über 100. Die Hospitalisierungsrate, die angibt, wie viele Menschen mit Covid in den Krankenhäusern liegen, steigt hingegen nur leicht. Sowohl das Robert-Koch-Institut als auch Jens Spahn rechnen damit, dass die Corona-Fallzahlen in den nächsten Wochen weiter ansteigen werden.
Wichtig ist ja, dass durch die Impfung die direkte Verbindung sozusagen Infektionszahlen steigen und damit steigt auch die Belastung des Gesundheitswesens, so 1:1 jedenfalls nicht mehr ist.
Damit das so bleibt, wird weiter der richtige Kurs für diesen Corona-Herbst und Winter gesucht. Birte Sönnigsen, Berlin.
Massiv investieren, ohne neue Schulden aufzunehmen. Das hat die mögliche neue Ampelkoalition vor. Vor allem will die FDP die Schuldenbremse wieder einhalten. Ja, fragt sich nur, wie Denn eine Lösung, die zuletzt auch von Ökonomen vorgeschlagen wurde, hat FDP-Chef Christian Lindner ja bereits ausgeschlossen. Die neue Regierung werde keinen Geldpuffer anlegen, solange die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise noch ausgesetzt ist. Lindner sagte, das sei nicht seriös. Hauptstadtkorrespondentin Jutta Kaiser berichtet, wo die Koalitionäre stattdessen finanzielle Spielräume für eine neue Bundesregierung sehen.
Finanzen, ein Thema, das vielen lästig ist, schon privat. Aber Staatsausgaben zu finanzieren ist noch komplexer, erst recht, wenn kein Geld da ist, sondern Schulden. Die möglichen Koalitionäre müssen also kreativ werden und haben offensichtlich vor, dass nicht nur der Bund, sondern vor allem andere Schulden machen. Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, fasst die Idee zusammen.
Investitionsgesellschaften beispielsweise, also man schafft staatlich gehaltene Gesellschaften, die einen Fonds auflegen für all die Dinge, die Geld wieder reinbringen. Also sagen wir Ladesäulen beispielsweise, da wo sie nicht von alleine wirtschaftlich entstehen, könnten geschaffen werden, weil man ja dann auch wieder Strom verkauft und so wird der Fonds dann wieder gespeist. Und das kann man auf die verschiedenen Bereiche öffentlicher Infrastruktur dann runterbrechen.
Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans nennt weitere Beispiele, wo er Spielräume sieht, um das Schuldenmachen sozusagen auszulagern.
Es gibt Institutionen wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, es gibt die Bahn, es gibt die Bundesimmobiliengesellschaft, es gibt die Autobahngesellschaft, die in die Lage versetzt werden können oder schon sind, dass sie auch mit Krediten in die Zukunft investieren.
Das wird auch innerhalb der SPD-Fraktion diskutiert. Der Finanzpolitiker Michael Schrodi meint aber auch, die Schuldenbremse berge mehr Möglichkeiten als gedacht.
Notwendige Investitionen in die Zukunft, dass wir die auch finanzieren können, zum Beispiel über öffentliche Investitionsgesellschaften, das ist vereinbar auch mit der Schuldenbremse.
Verfassungsrechtler sind skeptisch, so beispielsweise Kyrill Alexander Schwarz, Professor für öffentliches Recht an der Uni Würzburg. Er sieht einen Versuch der möglichen Ampelkoalition, die Schuldenbremse zu umgehen und argumentiert, es würden Schattenhaushalte aufgemacht mit untragbaren Folgen.
Die zentrale Problematik dabei ist, dass damit die Grundsätze der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit, also die Nachvollziehbarkeit dessen, was Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind, nicht mehr in hinreichendem Maße gewährleistet ist und damit auch parlamentarische Kontrolle eigentlich kaum noch möglich ist.
Die parlamentarische Kontrolle wird in Zukunft voraussichtlich unter anderem bei der Union liegen. Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion für die Bereiche Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik, sieht die Pläne der möglichen Ampelkoalitionäre kritisch.
Alles, was da jetzt diskutiert wird, ist ja ein regelrechter Wettbewerb im Sinne der im Sondierungspapier beschriebenen neuen Kreativität um mögliche Buchführungsideen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern was gefragt ist, ist Prioritätensetzung.
Dass die noch amtierende Große Koalition mit Beteiligung der Union selbst über die Förderbank KfW einen Zukunftsfonds auf den Weg gebracht hat, um damit Start-ups zu finanzieren, ist für den CDU-Parlamentarier nicht vergleichbar. Jetzt gehe es um so große Zukunftsinvestitionen, dass diese zwingend in den Bundeshaushalt aufgenommen werden müssten. Jutta Kaiser, Berlin.
Es gibt Dinge, die möchte man sich lieber nicht ausmalen. Beispielsweise ein Comeback des Populisten Berlusconi in Italien. Mehrfach war Berlusconi Ministerpräsident, aber dieses Amt strebt der 85-Jährige jetzt gar nicht an.
Monatelang machten ihm die Folgen seiner Covid-Erkrankung zu schaffen. Er agierte vor allem aus dem Hintergrund. Jetzt ist Silvio Berlusconi wieder in Rom und drängt ungeachtet seines Alters zurück in die vorderste Reihe. Von einem Pakt der Mitte-Rechtsparteien schreibt der Corriere della Sera. Das Ziel sei, den 85 Jahre alten Multimilliardär zum nächsten italienischen Staatspräsidenten zu machen. Von Journalisten nach einer möglichen Kandidatur gefragt, schmunzelt Berlusconi und spricht von sich in der dritten Person. Ich sehe Berlusconi in Form, nach ein paar Wehwehchen aufgrund von Covid. Aber im Moment macht er sich dazu keine Gedanken. Die Wahrheit lautet, seit langem ist es Berlusconis politischer Lebenstraum, seine Karriere mit dem formal höchsten Amt im Staat zu krönen. Seine politischen Verbündeten, Matteo Salvini von der Lega und Giorgia Meloni von der Partei Brüder Italiens, haben Berlusconi laut übereinstimmender Berichte mehrerer italienischer Medien Unterstützung signalisiert. Zusätzlichen Rückenwind verspürt der vierfache Ministerpräsident durch einen Freispruch erster Klasse vorgestern in einem Prozess in Siena, in dem er wegen Bestechung angeklagt war. Unverändert gibt Berlusconi seinen politischen Freunden und Gegnern ungefragt Ratschläge. Unter anderem Regierungschef Draghi, der vielen in Italien als aussichtsreichster Anwärter gilt für die Wahl des Staatspräsidenten Anfang nächsten Jahres. Berlusconi allerdings sagt, Draghi wäre sicherlich ein hervorragender Staatspräsident. Aber ich frage mich, ob eine Fortsetzung seiner Arbeit in der jetzigen Rolle unserem Land nicht mehr Vorteile bringen würde. Draghi also soll nach Berlusconis Wunsch als Ministerpräsident weitermachen. Offen bliebe die Frage, wer im Quirinalspalast Nachfolger Sergio Mattarellas wird. Gewählt wird der Staatspräsident im Januar oder Februar von beiden Parlamentskammern in gemeinsamer Sitzung. Die Mitte-Rechts-Parteien haben dort keine Mehrheit. Schon eine offizielle Kandidatur Berlusconis wäre ein Prestigeerfolg für den 85-Jährigen nach einer politischen Karriere voller Skandale und einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerbetrugs. Aber Berlusconi hofft offensichtlich auf mehr. Unter anderem darauf, dass es wie häufig in der jüngeren Geschichte Italiens im Umfeld der Staatspräsidentenwahl zu politischen Tauschgeschäften kommt und er mit seinen Ambitionen davon profitieren könnte. Auffällig bemüht ist Berlusconi in diesen Tagen seiner Rückkehr darum, sein Mitte-Rechts-Bündnis mit der Lega und den postfaschistischen Brüdern Italiens als politisch moderate Kraft darzustellen. Die europäischen Führer können absolut beruhigt sein angesichts der Tatsache, dass das Mitte-Rechts-Bündnis in Italien entfernt ist von jedem Extremismus und jeglicher Rückkehr in die Vergangenheit. Unsere gemeinsame Wertecharta ähnelt in weiten Teilen der Europäischen Volkspartei, also der europäischen Gruppierung, der auch CDU und CSU angehören. Berlusconis politische Botschaft vor dem Mitte-Rechts-Bündnis in Italien und damit auch vor dem Staatspräsidenten Berlusconi bräuchte niemand Angst zu haben. Im italienischen Parlament fällt die Schaumoffensive des zurückgekehrten Forza Italia-Chefs bislang nicht auf fruchtbarem Boden. Romano Prodi, Gründungsvater der mitregierenden Demokratischen Partei, hat klargestellt, Berlusconi als Staatspräsident sei keine Option. Der Medienmogul aber lässt sich nicht entmutigen im Versuch, mit 85 noch ein Comeback zu schaffen. Unbedingt wollte Berlusconi diese Woche dabei sein beim Treffen der Europäischen Volkspartei in Brüssel, um ein Abschiedsbild mit Angela Merkel zu bekommen. Mit Erfolg. In allen wichtigen italienischen Tageszeitungen wurde das Foto groß gedruckt. Merkel schaut darauf eher sparsam, Berlusconi an ihrer Seite dagegen strahlt glücklich und zufrieden. Aus Rom, Jörg Seifelberg.